SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Leslie Mandoki ist zu Gast in SWR1 Leute. Schlagzeuger, war Mitglied der Popcombo Chinggis Khan, hat eine All-Star-Band gegründet mit allem, was Rang und Namen hat, und ist ein angesagter Produzent in Europa. Aber nicht etwa zu Hause im hippen Berlin, sondern im, ich sag mal, überschaubaren Örtchen Tutzing am Starnberger See. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie hier sind. Das klingt jetzt so, Starnberger See, nach purer Idylle. Ist das wichtig für einen Musiker oder für Sie als Produzent, dieses Örtchen?
Dieses Örtchen ist wunderbar, und ob es Lionel Richie oder Phil Collins oder Chuck Khan eben, der so wunderbar gesungen hat, oder Johnny Farage, all die Künstler oder die ganze Soulmates, also von Ian Anderson, von Jethro Tull angefangen bis all die Amerikaner, von Bobby Kimball bis Eddie Mola, die kommen so dermaßen gerne in diese paradiesische Gegend. Und unser Studio residiert über dem Berg und mit dem gesamten See und Berglandschaft vor sich, also mit so einem wunderbaren Blick, und ich wohne mit den Kindern unten am See, mit so einer Badehütte, das ist also wirklich Paradies. Und als ich aus Amerika zurückkam, war für mich sehr, sehr wichtig, irgendein Örtchen zu finden, wo meine amerikanischen Künstler gerne hinkommen. Weil ich wollte ein bisschen sesshafter werden, weil die Kinder brauchen halt einen Vater, der um die Ecke ist. Und die sind also immer bei mir im Studio, also schon in der Wippe. Und dann, ich konnte sie dann zum Kindergarten oder zur Schule dann mit der Kanu fahren. Also,
ach, schön.
Also das, ich habe diese Idylle gesucht, und das ist auch wunderbar. Das ist sehr inspirierend. Und einer meiner Nachbarn ist Peter Maffay. Insofern, es gibt eine sozusagen Service an Technik und so, also gleich für zwei Studios dann. Und nebeneinander, also wie ich wohne an der Brahms-Promenade, weil der Brahms war auch sehr lange in Tutzing, also, und da sind zwei politische Akademien, also rechts und links am Ufer, die sehr unterschiedliche Ausrichtungen haben, der evangelische Akademie einerseits und dann der politische Akademie auf der anderen Seite. Also das ist durchaus ein intellektuelles Zentrum, also das und das Schöne, wir versuchen, den musikalischen Teil dabei zu tragen.
Und amerikanische Künstler, Sie haben ja eben schon einen Anriss gegeben, mit wem Sie da zusammenarbeiten, wenn die das erste Mal zu Ihnen kommen. Kennen die den Starnberger See überhaupt oder kennen die eigentlich nur aus Deutschland, Berlin und Heidelberg?
Also merkwürdigerweise sucht das jeder dann aus. Also wo komme ich dann hin, weil das ist irgendwie nearby Munich sozusagen.
Ja, genau.
Und dann finden sie immer dieses Bild, also mit den zwei bronzenen Löwen, der so in ein Wasser hineinragen. Und das ist direkte Nachbarschaft, also vor einem Restaurant. Also das ist fünf Häuser weiter weg von uns. Und dann fragen sie immer, wo sind dann diese Lions, also diese Löwen, diese bayerischen Löwen, also zwei riesige bronzene Löwen. Also das ist der meist fotografierte bayerische Touristenbild sozusagen, und wenn jemand in Amerika es googelt, dann kommt sofort auf dieser Löwen und dann wo sind da Löwen.
Also, und das Bild müssen Sie dann erstmal zeigen.
Ja, und das ist ja, wir müssen nur also in meinen Garten raus, also zu meiner Badehütte, und dann sieht man schon die Löwen. Also.
Wir haben eben schon Phil Collins, Chaka Khan gehört, Lionel Richie haben Sie eben schon angesprochen. Was sind das eigentlich alles für Menschen, wenn die nicht auf der Bühne stehen, sondern bei Ihnen am Bootssteg oder im Haus oder im Studio?
Also wie Sie und ich, also ganz normal. Also das ist also nur weil sie unfassbar begabt sind und geniales leisten im Leben in der künstlerischen Bereich, das sind aber genauso, also die wirklichen Stars, die wirklich was drauf haben. Die sind also die One Hit Wonder, das sind also immer eingebildete und furchtbar, aber die wirkliche Könner, das sind also ganz grandiose Menschen, die total am Boden sind, denen jede ältere Frau also nur Platz geben würden oder Herren. Und die sind dann auch so, Phil Collins kauft er bei uns im Supermarkt da ein. Also das ist völlig normal. Also das ist, und dann, als dann die ganzen Disney-Chefs eingeflogen sind, also das mal anzuhören, was wir so machen, gerade für Tarzan, dann sagte er, pass auf, also in einem fancy Restaurant am See, wo die eben die bronzenen Löwen sind, da lassen wir mal die ganze Vorstände und wir sagen, wir arbeiten hier weiter, und da sind nämlich zu zweit im Biergarten gegangen. Das ist
ein guter Arbeitsplatz.
Also zu Mittagessen. Ja. Und das ist also total easy, total entspannt. Und einmal hat die Lehrerin von meiner erstgeborenen Tochter gefragt, also sag mal, Lara, wie ist das eigentlich? Als sie war damals 10, also wechselte gerade zum Gymnasium. Wie ist es eigentlich, wenn nicht die Weltstars bei deinem Vater hier in Tutzing sind? Was passiert dann? Und dann sagte, ja, das sind halt die Newcomer. Und dann fragte die Lehrerin vor der ganzen Klasse, also wie muss man ein Newcomer also vorstellen? Und sie sagte, klar, ein paar Namen, also die ja damals in aller Munde waren. Und sagte, naja, das sind alle nette junge Leute am Anfang und sie sind sehr dankbar und dann werden sie dann sehr, sehr arrogant, wie so ein 10-Jähriger das erlebt. Und dann sagt die Lehrerin vor der ganzen Klasse, das ist aber schlimm. Überhaupt nicht. Wenn geben sie ihnen 2-3 Jahre, dann sind sie wieder nett und betteln sie um ein Comeback-Versuch.
Der Arbeitsplatz im Biergarten, so eine Art Homeoffice sozusagen, wurde eben schon angesprochen von Leslie Mandoki in SWR1 Leute, gefällt mir. Wie arbeiten Sie denn als Musikproduzent? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das strukturiert oder so nach dem Motto eher einfach laufen lassen? Also haben Sie einen Tag von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags oder stehen Sie nachts schon mal auf, weil Ihnen da die gute Idee kommt?
Also ich muss jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer enttäuschen, das ist überhaupt nicht laissez-faire, das ist radikal intensiv. Das eine der absolute Voraussetzung für diesen Beruf ist Disziplin und Fleiß. Also Talent und Können, das ist natürlich gehört dazu, aber Disziplin und Fleiß. Also klassische schwäbische Grundtugende, also Primärtugend, also das ist was, früh aufstehen, spät ins Bett gehen, 8 Tage Woche. Und das heißt, das kann man natürlich, man Vierkoll ist mir, sagt, pass auf, lass uns doch in einem Biergarten Mittag essen, also, weil ich habe noch nie im Biergarten Mittag gegessen und ich möchte jetzt mal erfahren, wie ist das, wenn, dann geht
dann man sagen mit, Sie nicht nein.
Ja, natürlich, dann machen wir das, aber sehr häufig ist es so, also ich bin zum Beispiel, als die Kinder noch kleiner waren, irgendwie um 5 aufgestanden, erst einmal schnell ins Studio hochgefahren, das ist zwar nur 1,5 Kilometer, aber ich war noch im Bademantel, weil ich wollte im Haus kein Wort von mir geben. Und dann habe ich dann bis 7 schon mal, ja, wisst ihr was,
am Klavier weggearbeitet. Aber im Bademantel stelle ich mir einen Künstler auch vor.
Und dann wieder 1,5 Kilometer. Ne? Dann habe ich die Kinder geweckt, also auf den Weg gebracht, so Kindergarten, Schule, wie auch immer, einen guten Wetter dann mit dem Kanu und dann wieder ins Studio, also um 8 war ich dann wieder im Studio, dann beim Mittagessen wieder nach Hause zu Kids, wenn nicht gerade Weltstar da war, der gesungen hat und dann musste ich da. Und dann ist es häufig genug, dass die Amerikaner, die aus Los Angeles kommen, Lionel Richie war das beste Beispiel dafür, eigentlich gar nicht die Mühe gemacht haben, also sich umzustellen auf unsere mitteleuropäische Zeit. Das heißt also, und er schlief bis mittags in Los Angeles Zeit, das heißt, wir fingen am Abend um 10 zu arbeiten. Weil das da war der Mittagszeit in Los Angeles natürlich. Also insofern, das ist also ein radikal intensives Leben. Ich liebe das, und aber wegen laissez-faire, also Lockerheit, das ist was anderes. Also okay, hat man Beamter werden müssen.
Jetzt habe ich ein ganz neues Bild. Wie zwingen Sie sich denn dann kreativ zu sein? Das geht ja wahrscheinlich nicht irgendwie auf Kommando.
Na, auf Kommando geht das gar nicht. Aber ich würde jetzt ein Geheimnis lüften wollen, also oder meine sehr persönliche Sicht
sind
auf diese
Sie hier
kreative.
Goldrichtig.
Im Grunde genommen ist es so, dass wir sagen, wir haben ein Lied komponiert und getextet. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil wenn man also das Leben lang macht. Dann diese Lieder sind vom Leben geschrieben und wir hatten das Privileg, der ehrenvolle Privileg, das aufschreiben zu dürfen. Das heißt, es fliegt uns eigentlich zu. Also wir erleben Dinge. Nehmen wir jetzt mal die heutige Sendung. Wir begegnen uns und ein kurzes Beispiel. Und jetzt sicherlich ist der Song nicht vorbereitet, sonst würde ich sagen, wir spielen es auch nochmal, weil dann ist er in Bezug dazu. Ein klassischer New Yorker Woche vom Meer. Also ich arbeite von Montag bis Samstag in der Nacht, also bis irgendwie 4 in der Früh durch. Und dann schlafe ich ein bisschen mich aus, also bis 8, 9, also am Sonntag, gehe ich nochmal ins Studio, beschriftige alles, das ist alles gut. Und am Abend fliegt Lufthansa wieder heim nach München. Und dann bin ich Nachmittag, das war so Ende September, rausgefahren nach Hamptons, Long Island. Ja. Und da war ich so am Wasser, so auf so einer Mole. Und halt Ende September, die Sonne stand schon ein bisschen schräg, das war schon 17 Uhr. Und nächsten Tag, Montag, fing NYU, also die Universität New York, wieder das Semester an. Und irgendwann mal leerte sich dieser Kaffee. Und ein alter Mann saß ihm schräg gegenüber. Und habe ich mir eingebildet, er ist ein Dichter. Wusste ich nicht, aber es war so das Bild. Und da kam der Bedienung und das war sichtbar eine Studentin. Also, und da habe ich mir eingebildet, okay, ab morgen geht sie dann wieder zurück zur Uni und so. Und sie kam dann und fragte uns beide, die ungefähr vor 10 Meter voneinander saßen, ob wir noch einen Kaffee wollen. Und wie er dieser alte Mann, der ganze Zeit was aufgeschrieben hat, also diese junge Frau betrachtet hat. Und die Sonne so schräg runterging. Und habe gesagt, das ist the last day of summer. Und das Song war geboren, also von Anfang bis Ende. Das war dann einfach da. Und das Leben schenkt mir sowas. Oder bin ich mit einer 5 in der Früh mit der Karre rausgefahren, eigentlich vom Studio kommen, weil ich mit Leuten aus Kalifornien, aus Los Angeles aufgenommen habe. Und es ging, das war Sommertag und die Gitarre habe ich einfach mitgenommen, aber gar nicht meine Hand genommen. Und kam, what a day for the daydream, what a ride to the secrets of life, fly over the Rainbow, just move to the rhythm of time. Und das war da. Also das hat das, dieser Sonnenaufgang mir das geschenkt.
Also. Aber das ist ja wahrscheinlich dann das Talent, das zu erkennen. Also wenn ich im Café sitze, dann fallen mir dann vielleicht andere Sachen auf und ich habe nicht direkt den Song im Kopf. So arbeitet also Leslie Mandoki. Ich habe bisher sie als Musiker und Produzenten bezeichnet. Ist es eigentlich komplett richtig? Ich glaube, man müsste es noch ein bisschen weiter spannen. Sounddesigner, passt das auch?
Passt es auch. Also es ist für mich natürlich ein ehrenvoller Privileg, wenn heute jemand, also ganz egal wo auf der Welt, also von Argentinien bis nach Japan, auf den Startknopf drückt bei einem Audi, da kommt da so eine Welcome-Sound-Inszenierung von mir von 3,5 Sekunden. Oder wenn jemand ein Elektromobil von Volkswagen, egal wo auf der Welt, fährt, dann, also der Innensounds und Außensounds, also sind von mir. Und es ist eine interessante gestalterische Möglichkeit, also ein akustischer oder musikalischer Fußabdruck.
Es gibt natürlich noch andere Elektroautohersteller.
Ja, klar, logisch, aber das ist ja.
Aber was ist das für eine Herangehensweise, einem Elektroauto ein Geräusch zu verpassen? Wie macht man das als Musiker?
Das ist eigentlich eine gesetzliche Vorgabe, weil wir sind alle multisensorisch und wir sind daran gewöhnt, dass ein Auto gewisse Geräuschkulisse auch da hat. Und das ist auch ein Sicherheitsfaktor, dass da Menschen nicht überfahren werden von einem Elektromobil. Und das ist diese gesetzliche Vorgabe müsste aber markengerecht und vor allem human und mit Achtsamkeit gestaltet werden. Und alle großen Automobilhersteller haben sich jemand gesucht, der eben halt mit sowas bewegt ist. Und bei mir war das ein bisschen anders als bei allen anderen. Also wie bei BMW oder Mercedes, bei allen anderen, weil ich habe damit schon rumexperimentiert, bevor es überhaupt ein Gesetz wurde. Weil ich hatte, als ich für Audi einen Sound abgeliefert habe, habe ich dann den Vorstand gefragt, was er dafür Entwicklung zuständig war. Was ist das für ein Auto? Das war nämlich ein Ford Lotus, also und stand auf Tesla. Tesla hatte damals noch keine eigene Karosserie und dann haben gesagt, was ist das für ein Elektroauto? Wäre da nichts, nie was. Und dann haben sie gesagt, lass mich das mal ausprobieren. Und dann habe ich dann 2 Tage es rausgeliehen. Und dann habe ich gesagt, und haben wir dann zurückgebracht, pass auf, das ist der nächste interessante Weiterentwicklung. Das habe ich dann so prognostiziert, obwohl ich natürlich mit bisschen mit Lachen bedacht war. Oder so, sagt jetzt wieder der Musiker, der Künstler, irgendwas. Also, und dann habe ich gesagt, also, wenn das jetzt dann da richtig kommt, das Automobil, der Elektromobilität, dann braucht man sonst dazu, weil man drückt auf den Knopf und hört man nicht, also, dass das Auto bereit ist, loszufahren, wenn du auf das Pedal drückst, also der Winkel und der Drehzahl und das Auto hat kein Response. Also, und dieser Multisensorik, was uns alle ausmacht, also ist nicht bedient. Und außerdem, okay, irgendwann wird der Gesetzgeber auf die Idee kommen, also dass Menschen werden überfahren, aus Sicherheitsgründen. Mindestens wenn es langsam fährt. Also wenn es schnell fährt, dann brauchst du keinen Sound. Aber wenn dann gibt's Abrollgeräusche und auch du meine Säge egal, aber oder der Landstraße. Aber das ist so in der Stadt mit 30 oder bis 30. Also. Und dann wurde ich fast so ausgelacht, also für diese Ansichten. Und dann ein paar Jahre später war das natürlich weltweite Gesetz. Also was heißt das?
Dann konnten sie schmunzeln zumindest.
Und dann habe ich ein bisschen schmunzeln, aber ich war schon vor, bei mir war schon alles fertig, weil das ist, ich habe das dann alles entwickelt.
Ist es einfacher, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten oder sind die pingeliger als Musiker, wenn man mit denen im Studio sitzt? Wie ist da so die Zusammenarbeit?
Also ich habe die ehrenvolle Privileg, in dem Fall mit Dr. Herbert Diess zusammenzuarbeiten. Also, und da ist niemand pingelig, sondern der einzige Grund, warum sie mit mir arbeiten, weil sie mir vertrauen. Und es ist auch so, wenn ich einen Luxus habe in meinem Leben, dass auch oberste Weltstars sind oder große Filmkampagnen wie Disney oder ARD oder Volkswagen oder FC Bayern, also die vertrauen mir. Also und ich darf dann gestalten. Und das ist eine große Ehre, das ist ein großes Privileg. Aber ich verstehe das so, ich bin eigentlich deshalb angerufen worden oder deshalb darf ich das machen, weil sie es annehmen, dass ich das mit einer entsprechenden Fokussierung, Dedication, also Dedicated Perfection, wie es auf in Hollywood Englisch heißt, also die wirklich der Perfektion also hinzukriegen und Level Best, also das Bestmögliche herauszukriegen. Und ich glaube, ich bin neulich also in New York bei einem Radiointerview, so ähnlich wie jetzt, also gefragt worden, was ist das Geheimnis, dass ich so jahrzehntelang so viel Erfolg hatte.
So langen Zeitraum.
Das ist außergewöhnlich, sagte der Radiokollege. Oder haben gesagt, ja, vielleicht deshalb, weil ich einerseits Flüchtling bin und das triggert einen, also immer diese Survival Principle, also wenn du einmal diese Flüchtlingsdasein hattest. Und das Zweite, was glaube ich noch viel wichtiger ist, dass die Herausforderungen sind ja unterschiedlich. Also wenn du auch mal No Angels produziert hast, also so ganz junge Sachen, dann ist es unterschiedliche Musik und unterschiedliche Herausforderungen. Das ist, was eine triggert.
Und künstlerische Freiheit haben Sie gerade schon angesprochen. Wir spielen jetzt sozusagen ein Stück Ihrer künstlerischen Freiheit, die Mandoki Soulmates The Torch. And the world you're living in is all we gave. We're passing on the torch. Be strong, be brave. Ich frage Sie mal gerade, Sie sind mit Sicherheit auch Fußballfan. Sind Sie auch gerade zum 10. Mal in den letzten Wochen in Folge Deutscher Meister geworden, als Bayern-Fan?
Ja, also das ist ein bisschen komplizierter. Ich war kein Fußballfan, weil mein Vater war der Meinung, dass die Kommunisten Fußball missbraucht haben, also für Opium fürs Volk. Und unser einer sollte lieber in Bibliotheken und in Proberäume und in der Konservatorium sich rumtreiben und nicht im Fußballstadion. Das war der väterliche Vorgabe. Und das blieb dann auch erhalten. Und dann irgendwann mal Wolfgang Porsche und Ferdinand Piech haben mich beauftragt, eine Symphonie für die 100 Jahre Audi zu schreiben, was natürlich ein Ehrenfall voller Privileg ist, das tat ich auch. Und da war eine erste Reihe neben Frau Dr. Merkel, für die ich auch immer wieder mal musikalisch einen Beitrag gemacht habe. Saß dann Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und die waren so begeistert von dieser Symphonie, die sind anschließend zu mir gekommen und haben gesagt, ja, Manuki, würden Sie für uns mal neue Hymnen und ein Album mit allen Hymnen und so. Und da haben sie gesagt, das ist für mich eine große Ehre, aber ich bin noch nicht fußballaffin. Also ich mache das gerne, aber dann möchte ich gerne jetzt erstmal ein halbes Jahr in verschiedene Blöcke im Stadion sitzen und nicht. Also
Recherche nennt man sowas ja dann auch, ne?
Wer will ich? Ja. Also will ich die Recherche. Also will ich also das zu spüren. Dann habe ich also Fanclubs eingeladen, Fanclubleiter bei mir im Studio. Also ich habe mich richtig halbes Jahr, nur ein Jahr, erwartet in der Thematik. Dann habe ich zu Karl-Heinz Rummenigge gesagt, also jetzt kann ich's. Also jetzt verstehe ich die Emotion. Jetzt bin ich so weit und dann haben wir mit meinem Sohn angefangen zu arbeiten. Jetzt bin ich ein totaler Fußballfreak und also ich habe total untergerochen und jetzt hänge ich gerne mit dem Fanclubleitern ab und ich habe auch gesagt, also FC Bayern Fanclubs, da müssen wir einige gute Sänger darunter sein. Sind sie auch. Und dann, ich bin halt natürlich bei allen Heimspielen jetzt in dieser sogenannten Aquarium, wo man, also mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, und das ist jetzt natürlich wirklich eine große Ehre. Und ich habe natürlich, war ich dabei, als wir gegen Dortmund gewonnen haben. Ja. Und dann haben wir natürlich dem Deutschen Meisterschaft der 10. in Folge gefeiert und natürlich erklangen die Lieder von meinem Sohn und von mir und dann ist es natürlich auch ein sehr schöner, das ist einmal so, das ist meine zweite Einbürgerung gewesen. Also erstmal Udo Lindenberg in seiner Bunter Republik Deutschland, das war die erste Einbürgerung und dann die zweite Einbürgerung ist
über Bayern. Okay. Sie haben dem Verein ein komplettes Soundpaket verpasst. Ja, also alles, was ich im Stadion höre, wahrscheinlich dramaturgisch aufgebaut, dass mein Herz vor Spielbeginn ein bisschen mehr rast, aber auch auf der Internetseite. Alles, was dort zu hören ist, kommt sozusagen auch aus Ihrem Kopf. Mit Fußballfans zusammenzuarbeiten, Sie hätten jetzt auch sagen können, so, wir machen alles neu. Torjingle weg, ich mache was Neues. Das ist wahrscheinlich relativ gefährlich, oder? Also
Nein, also muss man die Leute verstehen. Also das im Grunde genommen, das Verständnis eines Künstlers muss für meine Dafürhalten so sein. Wenn ich auf der Bühne gehe, in einer Konzertsaal, die Leute haben Monate davor eine Karte gekauft, mit ihren Frauen oder mit ihren Männern, und die freuen sich auf diesen Abend. So ist es auch beim Fußball und bei alles andere. Und das ist ein Vertrauensvorschuss. Und das ist eine riesige Ehre. Und die kommen mit offenem Herz und die wollen einen schönen Abend erleben. Also das ist ein Vertrauensvorschuss non plus ultra. Und wir sind auf der etwas höher als ihre Augenhöhe, weil wir stehen auf der Bühne und wir haben Licht und wir haben Verstärkungsanlage. Also wir haben einen Kommunikationsmittelüberschuss in dem Augenblick. Und das ist das größte Privileg und der Ehre. Und wenn man damit nicht anständig umgeht, mit Anstand und Achtsamkeit, und dann sagt, okay, pass auf, Leute, ihr seid, thank you for being in my life and allowing me into yours, sage ich immer auf der Bühne. Also danke, dass ihr in mein Leben hineinschaut, in meine Seele und ich eigentlich euer Herzschlag hören darf. Also das ist unfassbar Privileg. Und so ist es auch im Stadion. Also insofern, es ist nicht gefährlich, wenn man zuhört. Also wenn man das sagt, okay, ich möchte ganz gerne die Emotionen verstanden haben, emotional und rational, was die Fans, auch die Ultras bewegt.
Aber ganz kurz noch, Sie haben Ihre Liebe zum FC Bayern so deutlich gemacht, dann ziehe ich die Frage eigentlich schon zurück. Einmal FC Bayern, immer FC Bayern. Sie könnten jetzt nicht mit so einem Soundpaket zu Borussia Dortmund gehen.
So ist es. Also mich hat dieser sozusagen Mis en Mir,
Virus gepackt.
Also das total Virus gepackt. Okay. Und also ich bin echte FC Bayern-Man.
Die Soulmates von Leslie Mandoki, unserem SWR1-Leute-Gast heute, die haben wir in der vergangenen Stunde schon gehört. Das ist eine wechselnde Ansammlung an Top-Musikern. Ist diese Beschreibung so richtig?
Also wechselnd nein, weil ist keiner ausgestiegen. Wir haben vor 30 Jahren gegründet und das ist eine Wertegemeinschaft, eine musikalische Wertegemeinschaft. Ich bin neulich in Los Angeles bei einem längeren Interview gefragt worden, was ist wirklich dieser Wert, was genau in einem Satz zu sagen. Das ist Generationsgerechtigkeit. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch gerade von letzter Stunde sich dieser Song The Torch sich erinnern, also der Fackel, das ist auch von unserem letzten Album, der letzte Song. Fängt an, eigentlich das Album mit dieser Utopia von Realist, also eine Utopia für Realisten. Also, und das bindet, das ist die verbindende Glied unter uns Musiker, weil was wir suchen müssen mit Achtsamkeit ist die Balance von Form und Inhalt. Das heißt, was wollen wir transportieren? Das ist Generationsgerechtigkeit. Und das ist genau, was in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass jeder Schritt, wir Künstler versuchen, also unser Finger nicht nur in der Wunde zu legen in der Gesellschaft, das war der 68er, das war Woodstock, sondern konstruktiv nach vorne denken, gestalterisch wirken. Und das ist diese musikalische Wertegemeinschaft von der Soulmates. Also, wo wir sagen, okay, wie wollen wir für unsere Kinder und eines Tages dann für unsere Enkelkinder die Welt gestalten? Und deshalb mit der Torch beschreiben wir auch diesen Idealismus. Also deshalb heißt das Album auch Utopia für Realisten. Ja. Utopia für Realisten. Und das ist, glaube ich, wenn irgendwann mal der formelle Teil, also dass wir versuchen, Virtuos zu spielen. Und hier, diese Wertegemeinschaft besteht auch daraus, dass ich einerseits die britische Progrock, also Jethro Tull, Supertramp, Cream und so weiter, verbinden wollte mit dem amerikanischen Jazzrock, also Aldi Mola, Meister, Randy Brecker und so weiter. Das heißt, weil ich habe gesagt, also der intellektuelle, gesellschaftspolitisch relevante, kritische, textliche Zusammenhang, die Komplexität von Progrock, also wie bei Jethro Tull, das ist eine große Inspirationskanne gewesen, als ich 14, 15 war. Und die andere, aber mir fehlte der solistische Brillanz. Ja. Das fand ich aber bei der amerikanischen Jazzrock, also
und das
bei
Eddie Mahola,
bei Michael. Und dann habe ich gesagt, einer muss jetzt kommen, der das Ganze verbindet miteinander. Also dass der Progrock Komplexität textlich und kompositorisch verbindet eben mit der solistischen Brillanz. Und so genau auf dieser Basis, auf dieser künstlerischen Wertebasis, deshalb die Wertegemeinschaft, haben wir das vor 30 Jahren gegründet. Also das Progrock zu schreiben, also ich schreibe ja diese Sachen so mit dieser Attitude, also und ich bin natürlich extrem berührt, dass die amerikanische Musikpresse oder die Presse das so aufgegriffen hat, also einer hat Progrock neu erfunden und mit Jazzrock also verschmelzt, also darum ging es mir.
Also Progressive Rock, Jazzrock, wenn über sie zu lesen ist, wird immer auch Chinggis Khan erwähnt. Ist das ist ja eine Pop-Retortenband gewesen, wenn man so möchte. Ist Ihnen das schon ein bisschen unangenehm oder wird Ihnen das einfach gar nicht gerecht? Da haben Sie gar nichts mehr mit am Hut.
Also, ich war ein illegaler Einwanderer. Ich bin 17 Mal verhaftet worden in meinem Geburtsland, also weil ich gegen eine Diktatur, gegen eine Zensur, gegen Folter, gegen Bespitzelung. Bei der letzten Verhaftung ging es darum, also ich wollte um die Freiheit des Journalismus, also Pressefreiheit kämpfen. Wir sind dann durch einen Tunnel geflüchtet mit zwei Freunden. Einer ist dann gleich nach Hollywood weiter und wurde Weltstar, weil er hat sein erster Welterfolg war Simpsons als Trickfilmzeichner.
Ach, okay.
Und als wir dann als illegale Einwanderer irgendwann in einem Asylantenlager in Zündorf aufgeschlagen hatten, also dann wurden wir von den Beamten befragt auf Englisch, weil ich kein Wort Deutsch sprach, also was wir so hier vorhaben. Und habe ich damals zu Protokoll gegeben, 1975, dass ich möchte gerne mit Ian Anderson von Judd Total, mit Jack Bruce von Cream und Aldi Mola zusammenarbeiten, weil ich eigentlich Jazzrock und Progrock verschmelzen möchte. Und Gabor Chupo sagt, er möchte hier gar nichts werden, er möchte nach Hollywood und er möchte ein Filmstudio gründen, weil er hat Ideen. Und da war das, wie gesagt, das erste Welterfolg war Simpsons und dann kam Rugrats und so. Also so fing es an. Aber das ist natürlich nicht so, wie man ja so vorstellt, so Bild, der Buch raus aus dem Lager und dann
und der gerade da, also Weg zum gerade Ziel. Weg,
sondern ja. eben nicht. Sondern erstmal muss man ein Instrument haben, was wir natürlich nicht hatten, weil wir durch den Tunnel geflüchtet sind. Und wir hatten dann ein unfassbares Glück. Das war gerade hier in Stuttgart. Das berührt mich, wenn ich hier das erzählen darf. Das Mutti und Vati, also Ingeborg und Franz Zolter, völlig fremde Leute, also eine Sekretärin am Rathaus und dann ein Finanzbeamter, uns aufgenommen haben. In ihr kleines Häuschen in Gerlingen und dann mit ihr kleines Häuschen gebürgt haben für den ersten Instrumentenkauf und dann haben wir halt 6 Monate im Schwäbischen Landestag und hin und also überall gespielt, also auch in Inselhotel in Heilbronn, also nur einfach mal die Instrumente abzuzahlen und dann hatten wir das und plötzlich, dann sind wir nach München, also in dieser blühenden Stadt der Musik damals, also Freddie Mercury von Queen, die Stones waren da, die Purple. Also
können wir da gleich weitermachen?
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Ich musste Sie so ein bisschen wirsch unterbrechen. Es tut mir sehr leid. Sie hatten Ihre Geschichte angerissen. Die Flucht vor den Kommunisten aus Ungarn nach Zirndorf in Bayern, dann nach Gerlingen zu einer Familie, die sie ins Herz geschlossen hat. Und dann ging es für den großen musikalischen Erfolg nach München. Da waren wir stehen geblieben.
Also Gerlingen blieb dann lange meine Adresse eigentlich.
Da und, werden Sie heute Abend auch nochmal sozusagen.
Ich bin ja in der Stadthalle heute, also in der Podiumsdiskussion erzählen, genau. Wie der eine Flüchtling sich damals, der kein Wort Deutsch sprach und illegal Einwanderer, sich gefühlt hat in diesem Paradies. Also ich bin so stolz auf dieses Land, also der heute meine Heimat nennen darf und ich werde heute ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich also wirklich ein patriotischer Deutscher geworden bin. Aber jetzt, da kamen wir, dadurch, dass Mutti und Vati, wie sie dann bis zum Tod auch genannt haben, Familie Solte, hat mir ihr Häuschen gebürgt und wir hatten ein Instrument, das wir in München aufgeschlagen und damals, wow, also wie gesagt, von Elton John bis Queen, alle da und Stones und die Purple und Giorgio Moroder, Donna Summer, also alles, München war
alles, Boomtown. Was auch
nahm, also ja. Und damals war ich dann ein New Kid in Town sozusagen, der alles Noten lesen kann und halt spielt und tut und macht. Also ich bin dann sehr schnell. Dadurch, dass Klaus Doldinger, den ich noch in Bled in Slowenien einmal getroffen habe bei einem Jazzfestival, hat mir seinen Kater gegeben. Und dann habe ich angerufen, hey Klaus, you know, can you remember? Also ich bin der langhaarige Typ, also der Schlagzeug gespielt hat, den du den Kater gegeben. Oh, yeah, you're a great drummer, wunderbar.
Das ist also wirklich was wert, wenn man einem eine Visite
hat. Ja, absolut.
Das ist nicht nur irgendwie leeres Gerede.
Absolut. Also, und Udo Lindenberg ging gerade von Klaus Doldinger weg, also vom Passport als Trommler, und ging nach Hamburg, er wurde in Gesangskarriere. Also, und dann Klaus kam dann in der Stadt und hat mir 4 DIN A4 Seiten aufgeschrieben, also alle Studios und eine Telefonnummer und wir Ansprechpartner, also. Und hat uns auch in einige Studios vorgestellt und ging wunderbar die Karriere los als Studiomusiker. Und damals waren Studios unfassbar teuer und also für Musiker also nicht bezahlbar sozusagen. Und ich hatte schon geträumt damals von so einem Jazzrock, so einem Progrock-Album. Also, dann habe ich Demos aufgenommen, also von allem Geld, die ich verdient habe. Und habe ich mich bei Plattenfirmen beworben. Und eine hat sofort angebissen, das war Jupiter Records. Und dann haben sie gesagt, okay, die machen ein Rock-Album. Und da kam Ralf Siegel dazwischen, ihm gehört dieser Label, also er hat natürlich diese Newcomer-Leute nie gesehen, aber kam da rein, also ich brauche jetzt noch einen Sänger für Genghis Khan und so, und das ist Grand Prix, und der Grand Prix war für mich so Formel 1, also ja, mit Autos kann ich was, also Musiker und Autos, das ist eine gute Paarung und ja. So. Ich kannte diese Eurovision de la Chanson schlicht einfach nicht, weil das war nicht in meiner Szene, also ja. Das war außerhalb meiner Vorstellung. Und dann hat er gesagt, also du musst jetzt das singen, und na, das geht nicht, weil das auf Deutsch ist, und das ist die Sprache von Goethe und Schiller, und ich bin noch nicht sicher auf Deutsch. Und man hat gesagt, ja, von Karajgott bis Bataillic, von Anna Muscuri bis, also alle können nicht und so. Und Milva kann nicht Deutsch und so weiter. Und dann gesagt, das interessiert mich nicht. Ich habe einen Anspruch, ja. Das ist Kulturland. Also ich werde Deutsch nur dann singen, wenn ich das Sprache beherrsche. Außerdem eh dann nur meine eigenen Lieder. Und ich schreibe eben auf Englisch und so. Aber dann hat er mir das vorgetanzt. Und dann haben sie gesagt, naja, Moment mal, tanzen tue ich sowieso nicht. Kein Musiker tanzt. Also ich kenne auch keinen Musiker, der tanzt. Also die sind mir nicht zusammengekommen. Dann hat er angefangen, Geld zu bieten. Und dann da kam also eine Situation auf, wo war ein völlig normales Gespräch. Und wo er sagt, okay, du könntest halt mal 3 Wochen das Studio haben. Weil du bist auch so ein osteuropäischer Idealist. Also wie meine Frau, seine erste Frau, kam aus Bratislava. Slowakei, also halb, also ein bisschen mit ungarischem Einfluss. Und da sind wir da, das ist natürlich sehr reizvoll gewesen, also dass ich da so ein Album da machen kann.
Dann haben Sie sich überreden lassen.
Und so habe ich mir, und wer hätte gedacht, dass das Ding dann so dermaßen durch die Decke geht? Und das war der Lehrstunde des Lebens. Also ich habe plötzlich, Dinge haben sich da so ereignet um mich herum, also Starschnitt bei Bravo und ja. Boy of the Year und also völlig wahnsinnige Dinge, die in mein normales Leben als Musiker überhaupt nicht vorgesehen waren. Also ich habe immer hart dafür arbeiten wollen, dass ja. Der Publikum einen Zuspruch mir schenkt, und das war immer für mich ein großes Privileg, und plötzlich stehst du da als Popstar auf der Bühne und Olympian, also Bravo und was. Also das war nicht einfach für mich das alles einzuordnen, aber das ist mir Gott sei Dank relativ gut gelungen. Meine damalige Lebensgefährtin Amy Stewart, Knock Knock on Wood und Light My Fire und so. Also da sind wir nach London gezogen, und dann gab es also eine Zeit, wo ich gesagt, okay, das ist so wahnsinnig spannend gewesen, und das ist so dermaßen entfernt von davon, was ich eigentlich im Leben machen möchte. Das muss man also einfach mal in dieser Schatulle lassen und dorthin, und das ist, ich finde das toll, dass Leute damit Freude hatten und dass sie Spaß damit hatten, dass ihr erste Album oder erste Sänger, ist alles gut, und ich habe da auch gerne mitgearbeitet und das ist alles gut, aber es war dann nicht mein Ding. Und da, das ist, da muss man das einfach abschließen und sagen, okay, dieses Abschnitt, also von der 1,5-2 Jahren, und dann muss man halt eben weiter das Leben gestalten, und das war für mich dann auch abgeschlossen, und es ist bis immer noch abgeschlossen.
Und es wurde ja dann auch das ein oder andere erfolgreiche Kapitel geschrieben von Ihnen. Und es ist tatsächlich ja auch so, dass das noch die erfolgreichen Grand Prix-Zeiten für Deutschland waren. Platz 4 hatte Genghis Khan.
Ja, ja.
Also so war die Geschichte.
Aber war der größere Hit als der Nummer 1. Also, das ist wunderbar. Und ich habe nochmal einordnen, abschließen, alles fertig. Gut. Und ich habe seitdem, also knapp 40 Jahren, des Songs nie gesungen. Also, weil ich bin nie Nostalgiker. Also das ist jetzt ganz wichtig. Ein einziger Satz noch her. Es geht immer um die Zukunft. Für Musik. Also was schreibe ich für morgen? Wie gestalte ich meinen Morgen? Und was gebe ich die jungen Leute mit? Also an musikalische Gestaltung. Und geht es mir nicht darum, was ich vor 45 Jahren gemacht habe.
Das Showgeschäft vererben, kann man das? Ich finde ja, wenn man sich zumindest so die Familie von unserem heutigen SWR1-Leute-Gast anguckt, von Leslie Mandoki. Sie haben 3 Kinder, die würde ich gerne alle kurz mal ansprechen. Ihre Tochter Lara ist Schauspielerin, vor allen Dingen in Fernsehproduktionen zu sehen. Konnten Sie der so ein paar Tipps für die Karriere mitgeben, oder hat die automatisch schon viel mitgenommen?
Ich glaube, wir haben Tage und Nächte jahrelang intensiv diskutiert, und jetzt auch noch, also über jedes Drehbuch und über jeden Umgang mit der Regisseur, mit der Kollegen, mit der Produzenten. Also ich glaube, sie ist einfach so selbstbewusst, dass mit 3 hat sie klar vorgenommen, Schauspielerkarriere anzugehen. Sie hat überall studiert, in Los Angeles, in Budapest, in München, und sie nimmt das genauso ernst wie ich meinen Beruf, also völlig fokussiert, total fleißig und immer extremst vorbereitet, und das ist sozusagen, daraus eine Karriere entsteht, das ist fast schon eine Selbstverständlichkeit, weil einfach der Beruf inhaltlich und auch in der Form und im Umgang damit so dermaßen auf Perfektion ausübt und und mit so viel Herzenswärme einerseits und andererseits mit so viel Energie, dass und ich bin so stolz und wir diskutieren heute noch täglich darüber, also was gerade gedreht wird und wie. Und das ist sehr schön. Also das ist natürlich eine großartige Künstlerin.
Ihr Sohn Gabor macht auch Musik. Das stelle ich mir schwierig vor. Einerseits Riesenfußstapfen vom Papa. Wie ehrlich kann man da vielleicht auch miteinander umgehen? Also gibt es eine Beurteilung von Ihnen zu seiner Musik und auch andersrum?
Ja, absolut. Also er ist unfassbar talentiert und sehr kluger Kopf, auch sehr fleißig, sehr fokussiert, macht extrem gute Sachen, ganz anders als ich und das ist bereichernd. Er nimmt Einfluss bei mir und ich nehme Einfluss möglicherweise bei ihm, aber immer sehr behutsam, also nicht konfrontativ, sondern begleitend, einfühlsam. Ein großartiger junger Mann, der jetzt nächsten Monat 30 wird. Also ich bin unendlich stolz auf alle drei und mein Sohn hat mich überall hin begleitet, also Shows sind für mich, also mit Soulmates in Paris und in New York und in London produziert und so. Klar, und das ist mit allen Soulmates also verbandelt, so wie Lara und Julia auch, also großartig.
Julia habe ich noch nicht angesprochen. Da finde ich, lässt sich vielleicht so ein Charakterzug am ehesten wiederfinden von Ihnen, ohne dass ich Sie jetzt ganz intensiv kenne. Aber meine Recherche hat ja zumindest auch ergeben, dass Sie ja für die gute Sache einstehen und sich dafür einsetzen. Ihre Tochter Julia ist Umweltschützerin, saß zum Beispiel auch mit in den Bäumen vor der oder gegen die Abholzung des Hambacher Forstes in Nordrhein-Westfalen in einem Baum.
Ja, natürlich. Also Julia hat diese Revoluzzer-Gene mitbekommen, also das für das Kämpferische einzustehen. Und natürlich hat sie eine andere Generation, andere Umstände, als ich damals, als gegen die Folterzensur bei Spitzelung Schießbefehl kämpfen musste, das ist klar. Sie kämpft für das Gute und sie setzt sich wirklich ein. Und großartige Musikerin, also das ist unfassbar talentiert. Jetzt hat sie gerade in Amsterdam Akademie einen Abschluss gehabt, also und schreibt wunderschöne Sachen und singt bezaubernd, also auf dem letzten Album Utopia für Realisation hat sie auch einiges geschrieben und singt auch einiges und alle Soulmates lieben sie, also und also die, auch von Randy Brecker bis Andy Moore, alle sind mit meinen Kindern verbunden, auch die Kinder von Soulmates sind miteinander verbunden.
Okay, also da gehen wir dann schon wieder in Richtung Wertegemeinschaft und Werte auch absolut, weitergeben. Ja, aber als Umweltschützerin ja auch anders aktiv, sie hat einen Briefverkehr gehabt mit dem damaligen NRW Ministerpräsidenten Armin Laschet, der daraufhin anscheinend, was den Hambacher Forst angeht, so einen kleinen Sinneswandel gehabt hat. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also ich habe viel mit Armin Laschet Abstand darüber retrospektive diskutiert. Also tatsächlich, Julia hat auch bei ihm einen Sinneswandel bewirkt. Und ich finde, das ist großartig, wenn ein Politiker auf sich also diesen Einfluss von jungen Leuten walten lässt und sagt, okay, ich muss jetzt mal wirklich überlegen. Also das. Ich war in Hambacher Forst wegen der Unfall von Julia und dann...
Ist aus 6 Meter Höhe aus einem Baum gefallen.
Ja, also es ist ein bisschen komplizierter. Die Polizei hat eigentlich illegal diese Baumhäuser geräumt, deshalb illegal, weil eigentlich mit der falschen Begründung, was auch der Gericht jetzt nach einem Jahr dann auch beschlossen, also falsche Begründung. Und bei dieser Räumungsaktion ist eine Sicherheitsseil gekappt worden und also das ohne diese Vollzeitaktion wäre sie nicht runtergefallen. Und das war sehr gefährlich und wir haben unfassbares Glück gehabt, also dass nichts passiert ist, also nichts Ernsthaftes passiert ist. Und aber in dieser Camp habe ich eine völlig andere Situation vorgefunden, als ich in den Medien gesehen habe. Also meine Medien haben sehr viel von vermummten Chaoten. Ich war da. Ich habe keiner gesehen. Also es waren meistens akademische Jugendliche, meistens von akademischer Familien, teilweise christliche Gruppen, die einfach für achtsame, für eine bessere Welt protestiert haben. Und als ich dann von dem Forst wieder heimflog, am Flughafen hat mich dann mein Freund Herbert Dies angerufen und er war dann später, ein paar Tage später auch selbst im Forst bei auch als Verantwortung, also der größte Arbeitgeber Europas zu sein. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir für die Kinder wir da sind und sagen, ja, ihr habt recht. Deshalb ist auch dann anschließend dieser Living in the Gap Album entstanden und der Utopia für Realist Album, weil ich habe gesagt, ja, ihr habt recht. Also wir dürfen das nicht versammeln.
Zuhören ist also ganz wichtig. Schlussrunde mit Leslie Mandoki in SWR1 Leute. Vielleicht werde ich ja mal irgendwann zu einem Geburtstag von Angela Merkel eingeladen. Ich hole mir mal gerade einen Tipp bei Ihnen ab. Was kann ich denn da singen? Sie haben das schon hinter sich.
Also Angela Merkel ist im Osten aufgewachsen. Sie ist zwar Hamburgerin, aber ist dadurch, dass sie auch in Lomonosow Universität in Moskau studiert hat, hat sie die ganz großen Prog-Rock-Bands nicht erleben können. Also einmal so Legend Palmer oder Supertramp. Und gerne mit den Jungs habe ich hier einen akustischen Abend für sie gestaltet, zu ihr 60. Geburtstag, zusammen mit meinem Freund David Garrett an der Geige. Aber war Greg Lake dabei, also von einem so ein Legend Palmer, John Halliwell von Supertramp und so haben wir halt einfach diese bisschen die Klassiker für sie dann
aufleben lassen.
Also.
Okay, ich merke schon, also wenn ich alleine komme, macht das wenig Eindruck bei Frau Merkel. Sie haben die Messlatte sehr hochgelegt. Was ich übrigens sehr sympathisch finde, wer uns sozusagen jetzt hier gerade hört, Ihr Aussehen hat sich nicht verändert. Schulterlange Haare und ein Schnauzer. Das muss sein.
Das muss sein, dass die Kommunisten haben das per Parteitagsbeschluss geregelt, dass bis zu Abitur, also die kurze Haare und kein Schnauzer und nachher dürften wir und das ist seitdem so geblieben. Das bleibt ein Teil des Protestes.
Ja, sehr gut, das gefällt mir. Was bringt Ihr Tag noch? Wir haben schon drüber gesprochen, Sie sind heute noch in Gerlingen und werden gefeiert und Sie feiern aber auch mit.
Also das ist eine Podiumsdiskussion über unsere Flucht und über unseren Aufschlag in Gerlingen und ich möchte gerne meinen Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass wir dort so aufgenommen, umarmt worden sind, damals ohne ein Wort Deutsch gesprochen zu haben. Also das ist, mein Herz ist verloren gegangen und da habe ich in Gerlingen und ich habe mich in Deutschland, in mein Deutschlandbild in Gerlingen verliebt, an die Menschen, an die Mentalität, an der Kultur und deshalb habe ich sehr gerne angenommen, diese Diskussionsrunde, eine Podiumsdiskussion. Und gestern haben wir da ganz spontan gesagt, also wir haben mit Tony Carey von Rainbow, Richie Blackpool Rainbow, also der lange vor Amazon Licken Palmer und John Lord, mein Freund, verstorbener Freund von Deep Purple, der Weltrangliste geführt, als Hermann-Spieler. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, habe ich zu meinem Techniker, pack was in unser LKW. Und wenn wir schon so eine Podiumsdiskussion in Gerlingen haben über Flucht, dann singen wir zwei, drei Songs dazu.
Also das heißt, ohne LKW kommen Sie zu so einer Veranstaltung nicht.
Aber es war spontan, das war jetzt so einfach so, wenn wir also, klar, Podiumsdiskussion, Videos zuspielen, das und die und jenes haben, aber unsere Gastgeberin war so gut vorbereitet und so interessant und in unser Gespräch, das hat sie mich sehr beeindruckt, dass sie gestern gesagt hat, okay, dann spielen wir ein bisschen was.
Ist Ihnen das eigentlich recht, dann so an so einem Abend im Mittelpunkt zu stehen, vor Menschen auch? Also ich meine, wenn man sonst im Studio arbeitet, ist die Anzahl an Zuschauern und Zuhörern überschaubar?
Sagen wir so, ich glaube, dass diese gestalterischen Möglichkeiten, die ich als Musiker habe, das ist auch eine Verpflichtung. Es ist natürlich Ehre und Privileg, aber es ist auch Verpflichtung. Und ich glaube, dass meine Geschichte, wie ich damals in Deutschland ankam und wie ich hier aufgenommen worden bin, wie ich dieses Land für mich entdecken dürfte, wie ich mein Leben hier damals bauen dürfte, das ist eine Ehre. Und es ist vielleicht auch ein kleines Beispiel, nicht für mich, wie ich das gemacht habe, sondern wie das Land damals war, ohne Willkommenskultur oder diese Terminologie, ohne Integrationskurs, sondern einfach ein herzlicher, wahnsinnig lebens- und liebenswertes Land. Und mich haben leider bis heute Abend, kein Mensch hat mich gefragt, was war damals richtig und was ist jetzt vielleicht nicht so optimal in der Integration. Und das ist in einem Satz gesagt. Also ich bin aus dem Lager raus und nächsten Tag habe ich in der Schwäbische Landestheater getrommelt. Das heißt, erster Auftritt in Pforzheim. Also mir hat dieses Land seine Werte, seine Aufgeklärtheit, seinen Liberalismus, seine Toleranz, damit hat mich dieses Land gerade umarmt und mir die Chance gegeben, ein neues Leben zu bauen. Und das ist das, was integriert. Also dass man hier so aufgenommen worden ist. Und deshalb bin ich so gerne heute in Gerlingen. Deshalb habe ich so gerne diese Einladung angenommen, darüber auf dem Podium zu diskutieren. Aber natürlich haben wir gesagt, okay, wenn ich also um 2 Stunden darüber diskutiere, da muss ich ein bisschen gerne mich in Instrumente setzen und ein bisschen was machen.
Leslie Mandoki, vielen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür.
Für mich war eine Freude, dass ich hier sein dürfte und vielen Dank. Also und ein Musiker hat nicht immer diese wunderbare Möglichkeit, wie jetzt in diese 2 Stunden mit den Redakteuren gegenzusitzen, der also richtig gut vorbereitet hat. Also und deshalb ist es, weil Oberfläche, das kennen wir, Sozialpornografie von sozialen Medien, aber hier ging es um Substanz. Danke dafür.
Sehr gerne. Und Sie haben deutlich gemacht, dass Sie nicht nur Musik können, sondern auch Wort. Sie reden halt auch gut, das dazu. Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.